Liebe Geschwister, wir wollen uns heute nach einer längeren Pause einmal wieder mit dem ersten Korintherbrief beschäftigen. Wir kommen ja da an das 11. Kapitel und eigentlich wäre der Ordnung nach der Abschnitt der Frauenfrage, was das Neue Testament dazu sagt über die Kopfbedeckung der Frau, dran gewesen. Da wir aber im Kreis der verantwortlichen Brüder einfach über die Frage auch nochmal einige Punkte besprechen wollen, haben wir das jetzt erstmal gesagt, wir stellen das zurück. Und ich möchte heute also den zweiten Abschnitt des 11. Kapitels im 1. Korintherbrief mit uns betrachten, wobei ich hoffe und zuversichtlich bin, zur rechten Zeit auch diesen ersten Abschnitt nachzutragen. Ja, 1. Korinther 11, wir lesen auf jeden Fall mal die beiden ersten Verse. Da sagt der Apostel Paulus, seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Ich lobe euch, Brüder, dass ihr in allem an mich gedenkt und an den Überlieferungen festhaltet, so wie ich sie euch übergeben habe. Ja, also zunächst einmal diese ganz wichtige Tatsache, dass der Geist Gottes selbst uns den Apostel Paulus als ein Vorbild für unser eigenes Glaubensleben vor Augen gestellt hat. Der Herr Jesus ist in gewisser Weise ganz klar unser Vorbild. Er ist aber der Vollkommene, der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist. Aber wir haben auch einen wiedergeborenen Menschen, der nicht vollkommen war. Paulus hatte seine Fehler. Er war nicht vollkommen wie der Herr Jesus. Aber er ist ein gewaltiges und ermutigendes Vorbild für jeden Christen. Und er wurde vom Geist immer wieder geleitet, obwohl er sicher ein sehr bescheidener und demütiger Mann war, zu sagen, ahmt mich nach. Und zwar in dem Maß und in der Weise, wie Paulus selber den Herrn Jesus Christus nachgeahmt hat. Also auch da wieder nicht in den Fehlern und Schwächen sollen wir den Paulus nachahmen. Sie sind uns im Grunde nur in wenigen Stellen angedeutet, sondern in dem, wo er selber eben Christus ähnlich und in dem Vorbild des Christus gewandelt ist. So sollen wir es übrigens auch in einer abgestuften Form mit den Gläubigen halten, die uns vielleicht zum Vorbild geworden sind. Menschen, die ja alle fehlbar sind, die nur ein unvollkommenes Vorbild sein können. Wir sollen sie nur in dem nachahmen, wo wir wirklich Christus in ihnen sehen und das Wort Gottes in ihnen verwirklicht sehen. Und die anderen Dinge, die sollen wir nicht nachahmen. Das ist leider nicht immer so gewesen. Manchmal haben die Anhänger bedeutender Christen mehr die Schwächen dieser Gläubigen nachgeahmt als das, was wirklich Christus ähnlich war. Ja, und dann etwas ganz, ganz Wichtiges. Ich lobe euch, Brüder, dass ihr in allem an mich gedenkt und an den Überlieferungen festhaltet, so wie ich sie euch übergeben habe. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, gerade in der heutigen Zeit. Überlieferung, da sagt die Bibel eigentlich über zwei verschiedene Dinge. In den Evangelien kritisiert der Herr Jesus zu Recht die Pharisäer und Schriftgelehrten, dass sie die Überlieferungen der Alten, nämlich der alten Rabbiner und Schriftgelehrten vor ihnen, über das Wort Gottes selber gestellt haben. Also Traditionen, das ist ja das lateinische Wort, das für Überlieferung steht, menschliche Traditionen, die sollen wir nicht festhalten, sondern wir sollen das festhalten, was der Apostel Paulus als der Träger und Offenbarer des Wortes Gottes direkt von Gott empfangen hat. Ja, die Überlieferung, das ist nämlich wörtlich gesehen das Übergebene. Das, was Gott Paulus übergeben hat und was Paulus sorgfältig Wort für Wort den Gläubigen, den Gemeinden übergeben hat, von Gott direkt. Das sollen wir festhalten. Und das ist, denke ich, heute ganz wichtig, weil heute zunehmend in den Gemeinden eben Strömungen auftreten, die die Apostellehre, die Lehre des Apostels Paulus im Besonderen, völlig ignorieren. Die einfach sagen, ja, beim Gemeindebau können wir uns an Jesus orientieren. Jesus hat auch das und das gemacht, Wunder getan, Massen angezogen. Und sie reden nie von den Apostelbriefen. Sie reden nie davon, dass wir in der Gemeinde nicht alles irgendwie nach dem modernen Zeitgeist gestalten können, so wie es gerade dem Menschen sinnvoll erscheint, sondern dass es eine verbindliche Ordnung gibt, die uns durch die Apostel überliefert wurde, übergeben wurde von Gott selbst und die die Richtschnur für unser Gemeindeleben sein soll. Das ist also eine ganz wichtige Sache, die Paulus hier betont. Ich möchte dazu nochmal ergänzend lesen, 1. Korinther 14. Das ist auch an einer sehr heiklen, heute sehr umstrittenen Frage angehängt, auch der Frauenfrage, des Schweigens der Frau. Da sagt Paulus ja in Vers 36 und 37, oder ist von euch das Wort Gottes ausgegangen, oder ist es zu euch allein gekommen? Wenn jemand glaubt, ein Prophet zu sein oder geistlich, der erkenne, dass die Dinge, die ich euch schreibe, Gebote des Herrn sind. Also Paulus hat nicht seine Privatmeinung gesagt. Ja? Wir hören ja manchmal so Dinge wie, Paulus war eben frauenfeindlich. Ja? Der hatte ein Problem und das müssen wir doch jetzt nicht nachahmen in der Gemeinde heute. Heute sind wir modern, da haben wir andere Ansichten. Sondern die Bibel sagt, das, was Paulus geschrieben hat, durch den Geist Gottes geleitet, das sind Gebote unseres Herrn für alle Gläubigen zu allen Zeiten, im 21. Jahrhundert genauso wie im ersten. Und ich denke, deswegen ist es wichtig, eine wirklich biblische Gemeinde ist eine Gemeinde, die die Überlieferung der Apostellehre getreulich festhält. Ja, nun überspringen wir den Teil, der da von der Hauptschaft des Mannes und der Kopfbedeckung der Frau handelt und wollen weiter fortschreiten in Vers 17. Da sagt Paulus, das aber kann ich, da ich am Anordnen oder Weisung geben bin, nicht loben, dass eure Zusammenkünfte nicht besser, sondern schlechter werden. Denn erstens höre ich, dass Spaltungen unter euch sind, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt. Und zum Teil glaube ich es. Denn es müssen ja auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten offenbar werden unter euch. Ja, dieser kleine Abschnitt, über den habe ich manches nachgedacht. Das ist im Grunde eine sehr, sehr tiefe, ernste, auch etwas traurig machende Botschaft, die wir hier vom Geist Gottes inspiriert hören. Paulus hat von den Korinthern gehört, über die Leute der Chloe zum Beispiel, über Abgesandte, die ihn immer wieder besucht haben, die ihm berichtet haben. Und er war ja begierig zu hören, wie diese ihm lieb gewordenen Gläubigen ihren Weg als Gemeinde und als Einzelne weitergehen würden. Und nun muss er sagen, eure Zusammenkünfte werden nicht besser, sondern schlechter. Ihr kommt, wörtlich gesehen, nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammen. Lass uns da mal drüber nachdenken. Schaut mal, wir nehmen das so als gegeben hin, ja, wir sind jetzt eine Gemeinde, wir sind vor 10 Jahren, haben wir begonnen uns zu versammeln und wir sind immer noch da, sind einige mehr geworden, wir freuen uns, es ist alles gut bei uns. Aber das Wort Gottes sagt hier eines, wir haben in unseren Zusammenkünften, wenn wir uns als Gemeinde versammeln, keinen statischen Zustand, sondern entweder kommen wir zum Besseren zusammen oder zum Schlechteren. Das heißt, der geistliche Zustand einer Gemeinde kann sich durchaus ändern. Eine Gemeinde kann im Geist anfangen und sie kann im Fleisch weitermachen und kann im Elend und in der Zerstörung enden. Es gibt viele Gemeinden, die so geendet sind. Es gibt vielleicht auch Gemeinden, die im Geist anfangen und durch eine Krise gehen und fleischlich werden und die durch Gottes Gnade, durch ein Erweckungswirken Gottes wieder zurechtkommen, obwohl das in der heutigen Zeit zunehmend seltener wird. Ja, auf jeden Fall sollten wir uns immer wieder die Frage stellen, wenn wir zusammenkommen, was für eine Tendenz hat unsere Zusammenkunft? Ist der Geist Gottes wirklich am Wirken? Sind die Herzen auf den Herrn ausgerichtet? Gibt es da Tendenzen zur Verweltlichung zum Beispiel, zum auseinanderentwickeln, dass das Niveau, der Pegelstand der Geistlichen niedriger wird? Ich fürchte, wenn man so insgesamt in die Gemeinden heute hineinschaut, dann gibt es eine schleichende Tendenz zur Verweltlichung, eine schleichende Tendenz, dass die Gläubigen die Gottesfurcht, die Liebe zum Herrn, die Befolgung der Gebote Gottes immer weniger ernst nehmen, dass das allgemeine Klima der Gesetzlosigkeit, der Luxus, in dem wir leben, die ganzen Begierden, die wir ohne weiteres befriedigen können, dass all das dazu beiträgt, dass die Gemeinden eher fleischlicher werden und dass das geistliche Niveau eher absinkt. So war es auch bei den Korinthern. Sie hatten einen guten Anfang gemacht. Paulus hat sie geleitet, er hat sie gelehrt, er hat gesehen diesen Anfang. Er hatte damals schon manche, denke ich, Probleme, aber es zeigte sich, als der Apostel wegging, da gab es eine absinkende Tendenz. Das Fleisch wurde immer mächtiger und einflussreicher bei den Korinthern. Und ich denke, das sollte auch unsere Sorge sein, unsere Frage, kann der Geist Gottes wirklich so, wie es sein sollte, in unserer Gemeinde wirken? Sind die Herzen dem Herrn ergeben? Oder gibt es da Tendenzen zur Fleischlichkeit, zur Verweltlichung, Tendenzen, dass der Mensch immer mehr in den Mittelpunkt kommt? Das ist die große Krankheit der modernen Gemeinden. Der Mensch ist im Mittelpunkt, Christus steht draußen, wie in Laodicea. Und ich glaube nur nicht, dass wir vor solchen Tendenzen irgendwo abgeschirmt werden. Das sind wir nicht. Sondern es gibt nur eine Möglichkeit, dass wir wirklich dieser Tendenz der allmählichen Verflachung und des geistlichen Abnehmens zum Schlechteren hin entgegenwirken. Und das ist, dass wir intensiv drum beten und daran wirken, dass der Geist Gottes immer wieder Raum bekommt, dass das Wort Gottes immer wieder auch die Herzen ergreift und uns wieder am Herrn ausrichtet. Ja, das ist genauso ein Segelflieger, wenn der keinen Aufwind bekommt, ja, dann kann er nur einen ganz allmählichen Gleitflug nach unten machen. Ja, und irgendwann landet er auf der Wiese und auf dem Boden und der Flug ist aus. Ja, wir brauchen Aufwind, den können wir nicht machen, ihr Lieben. Den kann nur Gott schenken und Gott möchte es eigentlich schenken. Gott möchte, dass wir als Segelflieger, wie so in Spiralen, wenn man das sieht, man so manchmal im Aufwind aufsteigen, immer mehr der Sonne entgegen, ja, wenn man dieses Bild mal so gebrauchen will. Ja. Im Reich Gottes muss es keine Landung geben. Bei den wirklichen Segelfliegern gibt es zwangsweise eine Landung wieder. Ja. Aber im Reich Gottes müsste das nicht so sein. Ja. Aber, wie gesagt, die Gefahr ist, wenn wir diesen Aufwind verlassen, diese Strömung des Geistes, das Wirken des Geistes verlassen, dann gibt es eben nur noch das allmähliche Absacken. Übrigens, ich habe auch schon mal so im Segelflugzeug drin gesessen, das geht oft ganz unmerklich. Ja? Du siehst es nicht unbedingt gleich, dass der Baum immer näher kommt. Du siehst es eigentlich nur an diesem Instrument, dass manche Flieger haben, die praktisch den Höhenmesser, dass du allmählich absinkst, dass du an Höhe verlierst. Ja? Das also muss nicht ein totaler Absturz sein, sondern schlimmer und schwieriger ist ein ganz allmähliches Abgleiten von der Höhe, die Gott eigentlich für uns möchte. Und da sollten wir wachsam sein. Da sollten wir auch immer wieder darum beten, dass der Herr schenkt, dass unsere Zusammenkünfte wirklich zur Erbauung, zur geistlichen Förderung sind, dass wir dem Herrn und seinem Geist mehr Raum geben statt weniger. Ja, was war bei den Korinthern passiert? Spaltungen waren unter ihnen gekommen. Schisma, dieses Wort heißt Riss. Ein Spalt in etwas, was ursprünglich eine einheitliche Oberfläche war. Und dann auch Trennung, Uneinigkeit. Und wir lesen das, müssten wir vielleicht nochmal ins erste Kapitel gehen. Da sagt Paulus das auch in 1. Korinther 1, Vers 10 folgende: Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltungen unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid, in derselben Gesinnung, in derselben Überzeugung. Mir ist nämlich, meine Brüder, durch die Leute der Chloe bekannt geworden, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos, ich aber zu Kephas, ich aber zu Christus. Und dann fragt Paulus, ist Christus denn zerteilt, zertrennt? Schaut, und das war die Wirkung des Fleisches. Das lesen wir in 1. Korinther 3, wenn ich da nochmal dran erinnern darf, in den ersten vier Versen. Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu Unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen, ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen, denn ihr seid noch fleischlich, solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind. Seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber ich zu Apollos, seid ihr da nicht fleischlich? Ja, also hier sehen wir, dass unter den Korinthern ein Zustand eingerissen war, dass diese Einheit, die der Geist Gottes unter ihnen gewirkt hatte, diese einmütige Gesinnung, dem Herrn Jesus nachzufolgen, um jeden Preis ihm zu dienen, ihn zu ehren, die war verloren gegangen. Man hat nicht mehr wirklich von ganzem Herzen auf den Herrn Jesus geblickt, sondern man hat auf Menschen geblickt und sich an Menschen gehängt. Nun, das waren alles miteinander geisterfüllte, geistlich gesinnte Diener Gottes. Weder Petrus, noch Apollos, noch Paulus wollten eine Partei gründen, wollten eine Nachfolgerschaft in dieser Gemeinde rekrutieren. Sondern es war umgekehrt. Die Leute haben gesagt, da schaut mal her, der Petrus hat viel besser geredet als der Paulus. Und der hat doch immer, war doch immer bei dem Herrn Jesus, während er noch auf der Erde war. Der hat bestimmt mehr Autorität als Paulus, ja. Sagen die anderen, nein, aber Paulus hat himmlische Offenbarungen bekommen. Ich glaube mehr Paulus. Und in Wirklichkeit haben sie völlig übersehen, was Paulus ihnen dann nachher sagen muss. Schaut her, das ist völlig egal. Ja? Petrus oder Paulus oder Apollos. Es ist der Herr, der wirkt. Und der Herr, der das Wort gibt. Und der Herr, auf den wir schauen und vertrauen sollen. Nicht auf irgendwelche menschlichen Werkzeuge. Und diese Gesinnung, diese geistliche Gesinnung war den Korinthern verloren gegangen. Und immer dann, wenn das Fleisch anfängt, wirksam zu werden, das heißt, wenn der ungekreuzigte eigene Trieb des Menschen, das Eigenleben, nicht mehr im Tod gehalten wird, dort gehört es hin, Römer 6, mit Christus gekreuzigt, wenn das nicht mehr verwirklicht wird, dann fängt die geistgewirkte Einheit einer Gemeinde an, auseinanderzubrechen. Es tut einem immer so weh, wir haben das, wenn man das liest in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 4, die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Sie hatten alles gemeinsam. Sie waren bereit, ihre Reichtümer für die anderen zu opfern. Das heißt viel, ja? Wenn jemand seinen Geldbeutel so aufmacht und sein Stückle verkauft, um andere zu ernähren. Und dann plötzlich Apostelgeschichte 6. Es kam ein Murren auf unter den Jüngern. Merkt ihr etwas, dass da etwas ganz Kostbares verloren gegangen ist? Auch schon dieser ersten Gemeinde. Ja? Der Geist Gottes hatte sie eins gemacht. Sie haben wirklich auf den Herrn geschaut. Sie haben nicht ihr eigenes gesucht. Und dann plötzlich kamen diese Dinge auf. Ja, wieso hat der mehr als ich? Wieso kriegt der mehr Ehre? Warum steht der im Vordergrund und ich muss immer zurückstehen? Und dann fängt es an, dass diese Einheit auseinanderbricht. Zunächst mal werden nur Risse, Schismata sichtbar. Ja? Wir haben das bei uns in der Hausfassade nach dem letzten Sturm gesehen. Plötzlich war da im Putz so ein Riss, so 1,50 Meter, ja, wo vorher keiner war. Ja, da hat sich was getan unterirdisch. Und es ist nicht mehr so ganz zusammengefügt. Und da entsteht ein Riss. Und dann aus diesem Riss, wenn es schlimmer wird, entstehen Parteiungen. Dieses Wort vom Griechischen her bedeutet so viel wie eine Schule von irgendwelchen Lehrern oder Lehren, denen Menschen anhängen. Zum Beispiel wird es gesagt, die Schule der Pharisäer und der Sadduzäer. Oder genauso gab es bei den Juden die Schule Hillels und die Schule Schammais. Das waren zwei bekannte Rabbis, die 80% dasselbe gesagt haben, aber an ein paar Punkten waren sie völlig gegeneinander. Und die einen haben sich zu Hillel gehalten und die anderen zu Schammai. Das waren Schulen, Parteiungen. Gruppen innerhalb des Ganzen, die sich sozusagen um bestimmte Menschen und bestimmte Lehren geschart haben. Ja? Und da sagt die Bibel jetzt etwas ganz Trauriges. Denn es müssen ja auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten offenbar werden unter euch. Was war Gottes Absicht? Was war der biblische Plan? Wir lesen das gleich im nächsten Kapitel, das können wir vielleicht kurz mal vorausgreifen. Kapitel 12, Vers 12, folgende. Da heißt es denn gleich, wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat. Alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Und dann heißt es dann später, Vers 24, Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringeren Glied umso größere Ehre gab, damit es keinen Zwiespalt, da ist wieder dieses Wort Schisma, Riss, Trennung, im Leib gebe, sondern die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Ja, also Paulus offenbart es durch den Geist Gottes, die Gläubigen sind zu einem Leib, dem Leib des Christus, geistlicherweise zusammengefügt. Und dieser Leib ist eins. Das ist objektiv so, durch den Geist Gottes gewirkt. Jeder Gläubige ist in diesem Organismus ein kleines Teil und es kann nur Gesundheit herrschen, wenn jedes Teil in dem Organismus nach seinem Plan wirkt und zusammenwirkt. Ja? Also wenn die Niere plötzlich sagen würde, ich will jetzt als Lunge funktionieren, dann würde der ganze Körper zusammenbrechen. Ja? Oder wenn irgendein Organ sagt, ich steige aus, ja, zum Beispiel indem ich meine Funktion verweigere, dann ist der ganze Körper schwer krank und unter Umständen stirbt er sogar. Ja? Und dieses Bild gebraucht hier der Geist Gottes, um zu zeigen, ja, wir sind doch als Gläubige von Christus zusammengestellt. Es kann nicht sein, dass es da solche gibt, die in die eine Richtung ziehen und solche, die in die andere Richtung ziehen, dass man sich da gegenseitig auch bekriegt oder irgendwelchen menschlichen Sonderrichtungen nachläuft. Wir sollten doch alle eins sein und dasselbe erstreben. Noch einmal ein ganz wertvolles Wort dazu aus dem Philipperbrief, wo das ja so deutlich wird, oder vielleicht zuerst mal auch aus dem Epheserbrief. Die Stellung, noch einmal, Epheser 4, die ersten Verse. So ermahne ich euch nun, ich der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, eine Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Ja, also die Einheit ist von Gott gewirkt und gegeben, durch den Geist gewirkt, und diese Einheit sollten die Gläubigen bewahren. Und im Philipperbrief lesen wir dann eben diese, wie das auch umgesetzt werden sollte. Philipper 2 am Anfang. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Ja, also diese Gesinnung wollte Gott eigentlich haben. Und diese Gesinnung hat der Geist Gottes auch zunächst einmal in diese jungen Gläubigen hineingelegt. Ganz gewiss. Aber in dieser Gesinnung müssen wir beständig wachsam bleiben. Sonst übernimmt das Fleisch die Herrschaft. Und dann kommt genau das, wovor Paulus gewarnt hat, dass nämlich Selbstsucht, Ehrgeiz, Sondermeinungen, Feindschaften, Eigenbröteleien, diese Einheit, die Gott gegeben hat, zerstören. Und in diesem Zustand waren die Korinther. Und es ist ganz deutlich, wenn wir in die heutige Christenheit schauen, in die gläubige Gemeinde schauen, dann ist dieser Zustand heute noch um ein Vielfaches schlimmer wie damals in Korinth. Und deswegen müssen wir darüber nachdenken. Es müssen ja auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten offenbar werden unter euch. Schaut, dieses Wort deutet ein Stück an, dass Gott es zugelassen hat. Es ist nicht Gottes Plan. Gottes Plan finden wir in den Apostelbriefen, dass die Gemeinde völlig zusammengefügt, in einer Gesinnung, in einer Liebe dem Herrn dient, im Gehorsam gegen sein Wort, im Eifer, in Selbstverleugnung. Das ist Gottes Plan. Aber Gott hat gewusst, dass diese Höhe des geistlichen Lebens von der Gemeinde nicht auf die Dauer eingehalten wurde. So wie Israel schon ganz am Anfang nach seinem Bundesschluss versagt hat, so hat auch die Gemeinde schon ganz unmittelbar nach ihrem geistgewirkten Anfang zu Pfingsten versagt und ist auf diese Ebene der Spaltungen, der Trennungen und dann auch der Parteiungen hinabgesunken. Was heißt Parteiungen heute? Nun, ein Beispiel sind zum Beispiel, es gibt liebe Geschwister, die sind ganz feste Lutheraner. Habe ich auch schon mitgekriegt, für die gilt also nur Luther. Die haben, kennen die Worte Luthers zum Teil vielleicht besser auswendig als die der Bibel. Auf jeden Fall sehen sie alles nur nach dem lutherischen Maßstab. Und die Frage ist, was hat Luther gelehrt? Ja? Und genauso finden wir Calvinisten und alle möglichen anderen Strömungen, wo man sich, anstatt die ganze Schrift festzuhalten, an ganz bestimmten menschlichen Werkzeugen festhält, so wie es damals Apollos und Paulus waren, und sagt, das ist das Einzige und nichts anderes. Mit dem Ergebnis, dass man sich dann abgrenzen muss natürlich von anderen, die zum Beispiel etwas anders denken und dass es Uneinigkeit gibt und große Nöte bis hin zu dem, dass es früher sehr schwer war, wenn also ein Reformierter und eine Lutheranerin zum Beispiel heiraten sollten. Das war auch schon schwierig, soweit ich das mir denken kann. Und es war zum Teil Feindschaft zwischen Gruppen, die eigentlich von der Überzeugung her relativ nah beieinander waren. Und das ist eben auch das Traurige, was man heute sagen muss. Wir sind ja hier in einer Gemeinde, die sich auch ein Stück der Brüderbewegung verpflichtet weiß. Und die Brüderbewegung ist eigentlich als eine Erweckungsbewegung entstanden in dem Bestreben, solche Parteiungen zu überwinden und auf eine Weise Gemeinde zu leben, dass also dieses Zersplitterung und dieses Parteiwesen, dieses Anhängen an Menschen nicht geschehen sollte. Und wenn man dann die Geschichte dieser Bewegung studiert, dann wird man neben viel Segensreichem feststellen, das klägliche Versagen des Menschen. Und dass auch hier dieser Versuch, außerhalb aller Parteiungen zusammenzukommen, dahin endete, dass daraus wiederum eine sehr traurige Parteiung entstanden ist. Nicht nur eine, sondern mehrere. Und dass also die beiden Männer, an denen sich viele Leute in der Brüderbewegung sehr aufgehängt haben, ein John Nelson Darby und ein William Kelly, beides Bibellehrer von Format mit beeindruckenden intellektuellen Fähigkeiten und manchem Licht, dass sie irgendwann einmal, so 30 Jahre etwa nach Beginn dieser Erweckungsbewegung, in zwei Gruppen verfeindet saßen und nicht mehr gemeinsam das Brot brechen konnten. Ja, weil sie in zwei verschiedenen Parteigruppierungen gelandet waren. Ja, also wer das ein bisschen nachlesen will, der Andreas Steinmeister hat so eine Geschichte der Brüderbewegung geschrieben, da steht viel Nachdenkenswertes drin. Tatsache ist also, auch dieser Ansatz, so gut er gemeint war, hat versagt. Im Grund müssen wir sagen, wir können das Übel der Parteiungen und der Uneinigkeit nicht ausrotten, mit keinem Rezept. Ja, was machen denn dann die Bewährten? Da habe ich mich auch gefragt, habe ich auch keine fertige Antwort. Schaut, ich denke eines, und das habe ich auch gemerkt, ich komme ja viel rum auch in andere Kreise, vor allen Dingen in russlanddeutsche Gemeinden. Die sind ja auch von der Prägung her unterschiedlich wie wir. Ja, die sind Baptisten, die kommen aus einem ganz anderen Kontinent, die haben ganz andere Erfahrungen. Und doch habe ich zum Beispiel immer wieder gemerkt, da gab es geistlich gesinnte Brüder, die haben durchgeschaut durch die Besonderheiten ihrer eigenen Prägung. Die haben gesagt, klar, wir machen das bei uns so, ja, und das ist auch, stehe ich auch dazu. Aber ich weiß, es gibt andere, die machen es anders. Und letztlich haben sie gesagt, schau, die Probleme sind überall die gleichen. Die Probleme sind heute, dass viele Gläubige in der Liebe zum Herrn erkalten und die Welt lieb gewonnen haben und abdriften, wegkommen von der Bibeltreue, wegkommen von der wirklichen Nachfolge, dass sie Spaltungen anrichten in dem Sinn, dass sie gerne es alles etwas lockerer und liberaler hätten. Findet man in fast jeder Gemeinde einen konservativeren Flügel, einen liberaleren Flügel, der es gerne locker und weltförmig hätte. Ein anderer, der die Heiligung betont, wo du hinguckst, entweder sind sie schon auseinandergebrochen und haben sich getrennt oder es finden sich solche Spannungen, Flügel, Bestrebungen, so wie es eigentlich nicht sein sollte. Und was ich festgestellt habe, da gibt es Geschwister, die leiden darunter, Die hauen da nicht mit dem Hammer drauf und wissen, das nutzt auch gar nichts, sondern die beten, die versuchen durch Predigt, durch Hirtendienst, durch Ermahnung und Ermunterung und ja, durch auch viel Herzeleid und Tränen und Gebet bei vielen, einfach zu erreichen, dass die Gläubigen näher zum Herrn kommen und dass diese notvollen Trennungen wenigstens ein Stück weit entgegengearbeitet wird. Ja? Also das ist nur meine ganz persönliche Antwort, was so ein Bewährter da tun kann. Das mag sein, ihr habt andere Antworten. Tatsache ist, das ist eine Prüfungssituation. Ja? Davon spricht dieses Wort Bewährter, jemand, der in der Prüfung geläutert wurde und der die Prüfung bestanden hat. Ja? Es ist eine Prüfung für uns, dass wir nicht in dem Parteigeist mitmachen und bei der X- oder bei der Y-Partei mit gegen die anderen agitieren, sondern dass wir von Christus und seinem Wort her geleitet das Ganze des Leibes und der Gemeinde sehen, Leid tragen und daran arbeiten, dass die Gemeinde insgesamt näher zu Christus kommt und auf dem Boden seines Wortes bleibt. Ich denke, das ist das, was auch Paulus im Herzen hatte, als er von diesen Spaltungen hörte und was der Sinn auch seiner Ermahnungen war. Ja, nun, wie war die Situation bei den Korinthern? Wir lesen weiter, Vers 20. Wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt, so geschieht das doch nicht, um das Mahl des Herrn zu essen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, sodass der eine hungrig, der andere betrunken ist. Habt ihr denn keine Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch etwa loben? Dafür lobe ich euch nicht. Ja, also wenn wir jetzt zu dem Thema Mahl des Herrn kommen, möchte ich gleich vorausschicken. Ich werde es nur etwas abgekürzt behandeln. Wir haben ja, so Gott will, im März ausführliche Vorträge von unserem Bruder Friedrich Wilhelm Dürholt zum Thema Mahl des Herrn. Das möchte ich auch jedem ans Herz legen, das dann auch zu hören. Und deswegen möchte ich da nicht zu viel vorwegnehmen, kann es auch im Rahmen dieser Stunde nicht. Aber es war wohl so, dass diese Korinther das Mahl des Herrn gefeiert haben und wahrscheinlich, so wie es eben von Apostelgeschichte auch von anderen Gemeinden bekannt ist, von Apostelgeschichte 20, Vers 7 her, nämlich am ersten Tag der Woche, am Tag des Herrn. Sie mussten das abends tun und es waren ja zum Teil Sklaven. Das waren also Reiche und Arme, bunt gemischt durcheinander. Solche, die etwas von zu Hause mitnehmen konnten, solche, die gar nichts mitnehmen konnten. Als Sklave konnte man nicht einfach sagen zu seinem Chef, ich nehme mal was zum Abendessen mit, ich gehe in die Gemeinde. Ja, die konnten froh sein, wenn sie überhaupt gehen durften. Ja, und dann haben die also ein Liebesmahl gehalten, ein gemeinsames Gemeindemahl und das verbunden mit dem Mahl des Herrn. Das ist an und für sich nicht unbedingt verkehrt, aber da war etwas ganz Trauriges geschehen. Schon allein wahrscheinlich durch den allgemeinen Zustand, dass da Parteiungen waren, Strömungen und Gegensätze, Uneinigkeit, haben sie nicht miteinander geteilt, sondern da haben die einen ihre Clique gehabt und die waren reich und die hatten viel zu essen und zu trinken. Und da gab es vielleicht andere, irgendeinen Haussklaven, der da war und der hat nichts mitgebracht und der hat auch nichts abbekommen, denn er war in der falschen Partei oder hatte nicht Anschluss an die Clique, die sich da an dem und dem Tisch gut sein ließ. Und so wurde diese Gemeindeversammlung, die eigentlich zur Ehre Gottes Liebe und Einheit hätte ausleben sollen, wurde zu einer scheußlichen Szene, wo praktisch der Egoismus der Menschen und die Gleichgültigkeit gegenüber dem Herrn und seinem Opfer gewaltet hat. Und das hat Paulus im Herzen wehgetan und er hat erkannt, diese Korinther haben nicht verstanden, was das Mahl des Herrn eigentlich bedeutet. Und deswegen versucht er sie da jetzt zu belehren und ihnen deutlich zu machen, warum das Sünde ist, was sie getan haben. Ich lese weiter. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch auch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Also hier greift Paulus zurück auf die Einsetzung des Mahls des Herrn bei dem Passamahl unmittelbar vor dem Tod des Herrn Jesus Christus. Er hat es selber von dem Herrn empfangen. Das heißt, sehr wahrscheinlich durch eine direkte Offenbarung, was damals geschehen war. Er war ja kein Augenzeuge, wie die anderen Jünger. Er hat es weitergegeben an die Korinther, dass der Herr Jesus in der Nacht, da er ausgeliefert oder überliefert wurde, verraten wurde, da nahm er das Brot unmittelbar vor seinem bevorstehenden Kreuzestod. Und er dankte und brach es und sprach: Nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Also der Herr zeigt hier, sein Leib würde bald geopfert werden. Wenn sein Leib unversehrt geblieben wäre, als Ganzes, so wie das Brot, dann wäre niemand durch das Opfer gerettet worden. Das ist vielleicht so ein Bild, auch mit dem Brechen des Brotes. Schaut, wenn wir ein Brot hier vorne hätten, als Gemeinde, und es würde nicht gebrochen, wer könnte sich dann von dem Brot ernähren? Wer könnte teilhaben an dem Brot? Niemand. Ja? Erst muss das Brot gebrochen werden, dann kann jeder davon essen. Ja? Und in dem Sinn ist es, denke ich, sinnbildlich zu verstehen, der Herr musste seinen Leib opfern. Ja? Seine Gebeine wurden nicht gebrochen, aber wenn der Speer nicht durch seine Brust gegangen wäre und Blut und Wasser rausgekommen wäre, dann wäre kein gültiges Sühnopfer geschehen. Das ist uns klar. Ja? Also er musste sterben, sein Leib musste er hingeben als Opfer, und daran sollten wir gedenken. Und genauso der Kelch, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut so oft er ihn trinkt zu meinem Gedächtnis. Ich denke, hier ist es ganz wichtig, dass wir auf eines hinweisen. Wir haben ja ganz unterschiedliche Geschwister aus unterschiedlichen Kreisen, und manche sind es vielleicht aus ihren Kreisen gewöhnt, dass das Abendmahl als Sakrament gefeiert wird. Sakrament, das ist auch so ein griechisch-lateinisches Wort, und das heißt, bedeutet eigentlich, es ist eine Handlung, die etwas zum Heil bewirkt. Eine Handlung, die mich verändert, wenn ich sie vornehme. Ja? Nach der römisch-katholischen Lehre und zum Teil auch der Lehre der Reformatoren war das Abendmahl ein Akt, der Sündenvergebung vermitteln sollte. Jeder, der daran teilnahm, wenn es also ein geweihter Priester oder ein ordinierter Pfarrer genommen hat, der wusste, konnte wissen, jetzt habe ich Sündenvergebung. Ja? Das ist allerdings absolut nicht nach den Gedanken der Heiligen Schrift. Wir sehen hier diese Sprache, das ist mein Leib. Das sagte ja der Herr Jesus, als er noch in seinem Leib war, vor dem Opfer am Kreuz. Und es ist glasklar, dass das nicht bedeuten kann, dieses Brot ist jetzt mein Leib geworden. Sonst hätte der Herr Jesus damals zwei Leiber gehabt. Also das ist klar symbolische Sprache. Der Herr hat gesagt, das ist ein Zeichen für meinen Leib. Das bedeutet meinen Leib. Ja? Und genauso der Kelch, der ist nicht der Bund. Ja? Das ist auch unsinnig, wenn man es so nimmt. Sondern der Kelch bedeutet den Bund, den neuen Bund in seinem Blut, der geschlossen wurde aufgrund des vergossenen Blutes des Herrn Jesus. Und so ist also diese ganz einfache Handlung, das Brot unter den Gläubigen zu teilen, den Kelch unter den Gläubigen zu teilen, nichts anderes als ein symbolhaftes, zeichenhaftes sich erinnern an das geschehene Erlösungswerk am Kreuz, dass der Herr sein Leib hingab, sein Blut hingab für uns. Es ist auch ganz klar, dieses Mahl ist nur für die Wiedergeborenen Erretteten. Das ist ja die andere große Unordnung, die in den großen Kirchen stattgefunden hat, dass man dieses Mahl als eine Art magischen Weg zur Sündenvergebung an alle ausgeteilt hat, vorzugsweise an Sünder, die zum Beispiel, wie es heute noch in vielen evangelischen Kirchen üblich ist, in Ehebruch leben. Und dann kommen die beiden Leute, die da beide mit anderen Partnern zusammenleben, zum Tisch des Herrn zusammen, und der Pfarrer gibt jedem Brot und Wein, oder in der katholischen Kirche nur das Brot. Ja, aber es ist auf jeden Fall ein Ärgernis. Es ist etwas, was unmöglich ist nach den Gedanken Gottes, dass nämlich dieses Zeichen des Sühnopfers solchen ausgeteilt wird, die das Sühnopfer für sich im Glauben noch gar nicht angenommen haben. Und das geht nicht. Ja? Wie gesagt, die Bibel kennt kein magisches Denken. Das ist Heidentum. Das Sakrament ist Heidentum. Wenn ich sage, die Taufe bewirkt bei mir die Wiedergeburt, so wie das die katholische und evangelische Kirche lehrt, ja, wenn da Wasser auf ein Baby gesprengt wird, dann ist es jetzt dadurch ein Kind Gottes, das ist nichts anderes als Zauberei. Und es ist völlig unsinnig, es stimmt von der Bibel her nicht, sondern es braucht den persönlichen Glauben, um die Errettung zu bewirken, und sowohl die Taufe als auch das Mahl des Herrn sind äußere Zeichen, die an die Errettung erinnern. Ja, das sehen wir hier eigentlich ganz klar, wenn wir diese Worte uns überlegen. Es geht um das Gedächtnis an das vollbrachte Erlösungswerk. Es geht darum, dass wir erkennen, was der Herr Jesus in seiner Liebe für uns, die Erlösten, getan hat. Und dass wir uns immer wieder daran erinnern. Wir sollen das oft tun, regelmäßig tun, nicht nur gelegentlich. Ich denke, das ist vielleicht auch ein Punkt. Es gibt manche unter uns, die nicht zu dem Mahl des Herrn kommen, jedenfalls nicht in dieser Gemeinde. Und man sollte sich einfach auch Gedanken machen, wenn du wirklich weißt, dass du ein Kind Gottes bist, erlöst durch das Blut Jesu Christi, dass du Teil hast an diesem vollkommenen Sühnopfer, dann ist es nach den Gedanken Gottes, dann auch wirklich zu kommen und teilzunehmen. Nehmt, esst. Das ist eigentlich ein Gebot, eine Aufforderung. Wir lesen in Lukas 22, dass der Herr Jesus ein Verlangen danach hat, dieses Mahl zu feiern. Zumindest ist es angedeutet in Vers 15, wo es heißt, er sprach zu ihnen, zu den Jüngern, mich hat herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Wörtlich, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen. Ja? Und ich denke, das ist wichtig, dass wir das sehen. Es ist dem Herrn wichtig, dass wir an diesem Gedächtnismahl teilnehmen. Dass es so ist, dass wirklich jeder eigentlich, der erlöst ist, auch teilnimmt an diesem Mahl des Herrn. Ja? Damit dieses Zeichen auch des einen Leibes und dieses Zeichen der vollbrachten Erlösung, die wir angenommen haben, damit es wirklich auch in der rechten Weise nach den Gedanken Gottes ist, sollte jeder Wiedergeborene wirklich auch teilnehmen an diesem Mahl und die Gemeinschaft der Erlösten ganz bewusst teilen. Ja, wir werden da sicher noch mehr drüber hören, deswegen nicht zu viel jetzt in dem Moment, aber wichtig auch, dieses Mahl ist ein öffentliches Zeugnis. Wir verkündigen den Tod des Herrn, bis er kommt. Ein Zeugnis auch, das bezogen ist auf den Tod des Herrn. Und ich denke, das macht auch etwas aus von dem, was auch bei uns zu sehen ist, nämlich, dass da einfach ein gewisser heiliger Ernst damit verbunden ist. Dass Leichtfertigkeit und irgendwelche leichtfertigen Lieder und Händeklatschen und was nicht alles da manchmal sich mit Mahlfeiern verbindet in manchen Gemeinden, dass das eigentlich nicht nach den Gedanken Gottes ist, sondern dass es hier wirklich darum geht, daran zu denken, was es den Herrn gekostet hat, uns zu erlösen und zu erretten und mit Gott zu versöhnen. Und dass hier wirklich auch eine Haltung, eine innere Herzenshaltung notwendig ist, die diesem heiligen Anlass auch wirklich entspricht. Das war ja gerade die Not, dass das die Korinther völlig haben vermissen lassen. Dass sie gestritten haben und ihre eigenen Parteistreitigkeiten bei diesem heiligen Mahl ausgetragen haben. Und dass sie in einer Weise letztlich den Sinn dieses Mahls missachtet haben, dass Gott sogar Gericht schicken musste. Das lesen wir in dem nächsten Abschnitt, ab Vers 27. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig ist und trinkt, der trinkt und isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke, und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Darum, meine Brüder, wenn ihr zum Essen zusammenkommt, so wartet aufeinander. Wenn aber jemand hungrig ist, so esse er daheim, damit er nicht zum Gericht zusammenkommt. Das Übrige will ich anordnen, sobald ich komme. Ja, also Paulus hat diese Belehrung gegeben von dem, was der Herr eingesetzt hat, um nochmal deutlich zu machen, das ist das Mahl des Herrn, das ist nicht das Mahl der Menschen, wo sie sich benehmen können, wie sie wollen, wo sie hinkommen können, wie es ihnen passt. Sondern wir sollten dieses Mahl nehmen in einer geistlichen Herzenshaltung, dass wir uns bewusst sind, was der Herr für uns getan hat und was hier geschieht bei diesem Mahl. Ich denke, das ist auch der Sinn dessen, was hier gesagt wird. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt. Viele gewissenhafte Christen haben da Not damit. Hier steht aber nicht, wer in einem unwürdigen Zustand ist, sondern auf eine unwürdige Art und Weise an dem Mahl teilnimmt. Ja? Also unwürdig als Zustand sind wir vom Grunde her alle. Das muss uns klar sein. Wir sind ja alle Sünder. Es ist ja auch nicht so, dass wir nicht immer wieder sündigen würden in unserem Glaubensleben. Ja? Also wenn wir danach gehen würden, habe ich überhaupt in den letzten Wochen nie eine Sünde begangen, dann kann ich vielleicht am Mahl des Herrn teilnehmen, dann könnte niemand teilnehmen. Ja, das ist nicht gemeint. Wir alle sind unwürdige Sünder, aber wir sind durch das Sühnopfer Jesu Christi würdig gemacht und nahegebracht worden. Ja, wir sollen freimütig herzutreten, nicht scheu von ferne wegbleiben, wie es zum Beispiel die Juden tun mussten, noch im alten Bund, als sich der heilige Gott geoffenbart hat vom Sinai her. Die mussten wegbleiben, durfte niemand zu nahe kommen. Uns wird gesagt, naht euch, freimütig, aber nicht mit Selbstgerechtigkeit und sündigem Selbstbewusstsein, sondern in dem Bewusstsein, dass ihr nur durch das Blut Jesu Christi nahen könnt. Und das bedeutet auch eine gewisse Ehrfurcht und Achtung vor dem Herrn, Gottesfurcht, die mit dabei sein muss, wenn wir das Mahl nehmen. Also die Korinther haben es unwürdig gegessen, auf eine unwürdige Art und Weise. Sie haben es mit ihrer eigenen Schlemmerei vermischt. Sie haben die Armen beschämt und sie haben letztlich ein Zeugnis gegeben für ihre eigene Bosheit anstatt für die Gnade des Herrn. Und da hat Gott gezüchtigt. Da sind einige krank geworden und einige sind sogar gestorben von den Gläubigen. Ja, das war also eine ernste Sache. Und jetzt sagt Paulus, der Mensch aber prüfe sich selbst und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Also es geht gar nicht darum, dass wir sagen, ja, dann lasse ich doch lieber die Teilnahme am Mahl des Herrn bleiben. Bevor ich mir ein Gericht trinke und esse, dann lasse ich es lieber, dann bin ich davon wenigstens frei. Das sagt die Bibel aber nicht. Sondern die Bibel sagt, prüft euch und dann esst und trinkt. Und das ist auch wichtig, dass wir das verstehen. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass wir sündlos leben, sondern die Bibel sagt etwas ganz anderes im 1. Johannesbrief, worum es geht. 1. Johannes 1, Abvers 5. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ich denke, das ist der Schlüssel. Ja? Würdig zu sein für das Mahl des Herrn ist, dass ich im Licht wandle. Dass ich nicht in unbereinigter Sünde lebe. Ich denke, eines ist ganz klar, wenn ich wirklich bewusst in Sünde lebe, und es gibt manche, die haben in Ehebruch gelebt, hat sich erst hinterher herausgestellt und haben schön am Tisch des Herrn teilgenommen, Lieder vorgeschlagen, alle möglichen solchen Dinge. Wenn ich so etwas tue, dann ist es eine furchtbare Entwürdigung des Mahles des Herrn. Der Herr ist für unsere Sünden gestorben, um uns davon zu erlösen. Der Herr ist für unsere Sünden gestorben, damit wir Sieg über die Sünde hätten und uns abkehren von der Sünde. Nicht, dass wir drin bewusst drin bleiben. Das ist etwas anderes, wenn jemand mit einer Sünde nicht richtig fertig wird und immer wieder stolpert und fällt und wieder aufsteht und bekennt. Das ist etwas ganz anderes. Ja? Das sagt die Bibel. Nicht, du darfst nur 5-mal sündigen, danach brauchst du es nicht mehr bekennen, dann verdammt dich Gott. Nein, sondern die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht und er reinigt uns wieder und es ist wieder klare Sache zwischen mir und dem Herrn. Und dann kann ich auch am Mahl teilnehmen. Ja? Also gefordert ist eine bewusste Haltung, nachher heißt es, des Selbstgerichts, der Selbstprüfung vor Gott. Dass ich wirklich Sünden, die ich begangen habe, vor Gott bekenne, in Ordnung bringe, dann kann ich auch wirklich guten Gewissens und freimütig am Mahl des Herrn teilnehmen. Ja? Und dann brauche ich auch nicht zu denken, ja, ist da noch irgendwo irgendeine Sünde, die habe ich vielleicht übersehen, vielleicht ist die, ja, die ist dann auch vom Blut Jesu Christi bedeckt und gereinigt, ja. Da gibt es liebe Geschwister, die sind übergewissenhaft und machen sich falsche Nöte und eigentlich ist dieses Wort für sie eine Ermutigung, sich zu prüfen und dann zu essen und zu trinken. Und dann gibt es aber eine andere Not und das ist, denke ich, schon etwas, wo man sich prüfen muss, dass nämlich es manche gibt, die haben ein abgestumpftes und verhärtetes Gewissen. Die können am Mahl des Herrn teilnehmen, obwohl sie eigentlich in einem Zustand sind, der so etwas verbietet. Und ich denke, da müssten wir auch darum bitten, dass der Herr uns wirklich diese geistliche Haltung gibt, uns selber zu beurteilen oder zu richten, wie es in Vers 31 steht. Da geht es nicht darum, sich zu verdammen. Ja, das ist nicht die Haltung eines Kindes Gottes. Oh, ich bin ein bösartiger Sünder, ich bin verloren, ich bin, ja, verdammen hat damit nichts zu tun. Gott verdammt einen Gläubigen nicht, sondern er hat ihn ja von der Verdammnis erlöst. Aber was Gott erwartet, ist, dass wir ehrlich zugeben, wenn wir gesündigt haben, sagen, das war Sünde, vergib mir, Herr, es war nicht in Ordnung. Und in dem Moment, wo ich das einfach von mir wegschiebe und schön weiter sündige, dann begebe ich mich auch am Tisch des Herrn in ein gefährliches Fahrwasser. Ich möchte es mal so ausdrücken. Steht nicht in der Bibel alles so genau drin, was unwürdig essen und trinken heißt. Aber ich persönlich denke, wenn man in einer Sünde lebt, die man nicht bereinigt hat und wo man genau weiß, das ist nicht in Ordnung, dann ist das etwas Bedenkliches. Ja. Und das andere, was auch ein Punkt ist, was auch bei den Korinthern eine Rolle spielte, dass Streitigkeiten, Spannungen zwischen Gläubigen sind. Auch da, denke ich, ist es eine ganz bedenkliche Sache, wenn diese Dinge nicht ausgeräumt sind, wenn wir am Tisch des Herrn erscheinen. Wir haben ja da zwei Stellen in Matthäus 5, Vers 23. Ist mir wieder aufgefallen, wie wunderbar weise Gott das gemacht hat, dass es sich total ergänzt. Matthäus 5, Vers 23. Da lesen wir etwas, was wir, denke ich, auf das, unser Verhalten am Tisch des Herrn durchaus anwenden können, auch wenn es jetzt nicht so direkt damit in Beziehung steht. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Also hier geht es darum, wenn wirklich man weiß, ich habe mich an diesem oder jenem Bruder in der Gemeinde versündigt. Er hat ein berechtigtes Anliegen gegen mich. Es geht also nicht darum, dass jemand irgendwie ein beleidigtes Gefühl hat, das völlig aus der Luft gegriffen ist. Ich meine, das können wir auch manchmal gar nicht ahnen. Aber wir wissen ja manchmal, dass wir jemand anderem etwas Böses getan haben. Und wir sind manchmal zu stolz, um es in Ordnung zu bringen. Das ist leider so. Und dann sagt die Bibel, geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann geh. Und ich denke, das können wir schon darauf anwenden, dass Gott möchte, dass wir Dinge, die wir in der Beziehung mit anderen wirklich versündigt haben, wo er einen berechtigten Punkt zur Klage hat gegen mich, dass ich das in Ordnung bringe, bevor ich zum Tisch des Herrn gehe. Und dann Markus 11, Vers 25, die seelsorgerliche Ergänzung, genau dieselbe Formulierung. Da heißt es, und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Also Gott sagt, auch wenn der andere jetzt noch nicht sich entschuldigt hat, wenn du beten willst mit gutem Gewissen vor Gott, du musst einseitig vergeben, wenn du eine berechtigte Anklage gegen einen Bruder hast oder gegen irgendjemand. Ja? Du musst es tun, damit dein Gebet erhört wird, damit deine Beziehung zu Gott in Ordnung ist, weil Unvergebenheit ist Sünde. Und wenn es darum geht, die Vergebung aus Gnade zu begehen und daran zu gedenken im Mahl des Herrn, dann ist natürlich eine Teilnahme mit Unvergebenheit im Herzen eigentlich auch eine Entweihung dieses Mahls. Es geht nicht. Und ihr Lieben, da wird viel gesündigt. Da gibt es Fälle, wo unbereinigte Beziehungen sind. Manchmal wird berichtet über Jahre und Jahrzehnte und die Leute sitzen eisern am Tisch des Herrn und nehmen ihr Brot und ihren Wein und jeder, der eigentlich genau Bescheid weiß, weiß, es stimmt nicht. Und dann hört man aber auch, dass da wie ein kalter Eiseshauch über solchen Gemeinden ist. Ja? Keine Erweckung, kein geistliches Leben, keine Herzlichkeit. Ja? Sondern da ist Lähmung, wenn solche Dinge nicht bereinigt werden. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache. Wir sollten im Selbstgericht leben. Und da fehlt es uns Endzeitchristen ganz gewaltig, ihr Lieben. Wisst ihr, der Geist Gottes kann uns oft nicht beugen und zerbrechen. Ich habe Berichten gehört in russlanddeutschen Gemeinden, die aus der Erweckung kommen. Da ist es passiert, dass ein Leiter, ein Ältester mit 30, 40 Leuten aus der Gemeinde wegging im Streit. Der wollte moderner werden, ja, auch so ein bisschen das weltförmige, freie genießen. 10 Jahre war er weg und dann hat er gemerkt, dass er auf einem falschen Weg war. Und dann kam dieser Bruder, ich habe ihn selber gesehen in der Gemeinde, kam und ist vor die Gemeinde hingestanden und unter Tränen hat er gesagt, Brüder, Geschwister, ich habe gesündigt. Ich war stolz. Ich habe die Gemeinde gespalten. Ich habe Böses getan. Es tut mir so leid. Und dann wurde er wieder in die Gemeinde aufgenommen, nach einer Aussprache und Versöhnung mit den anderen Geschwistern zusammen, tut dort einen wertvollen Dienst, beansprucht überhaupt nicht Ältester zu sein und sonst was, ja, sondern in der zweiten Reihe aber sehr wertvoll. Ja. Gibt es das heute in westlichen Gemeinden noch? Ich habe es noch nie gehört, dass ein leidender Bruder vor die Gemeinde steht in Tränen und sagt, ich habe gesündigt. Aber wisst ihr, das ist es, was der Geist Gottes auch bei uns bewirken soll. Ja. Und da müssen wir zuerst mal auch bereit sein, vor Gott uns zu beugen. Und weil das so wenig der Fall ist, weil so viel Stolz und Selbstgerechtigkeit und Selbstzufriedenheit ist, deshalb der geistliche Pegelstand in den Gemeinden sinkt und sinkt und sinkt. Darüber sollten wir mal nachdenken. Und auch zum Herrn beten und rufen, jeder für sich und wir auch gemeinsam, dass doch Gott bei uns eine solche Haltung wirken kann, dass wir vor Gott stehen und auch bereit sind, uns selbst zu richten und richten zu lassen vom Herrn. Das ist keine Psychosache, ja, nicht, dass man da krankhaft sich selber verklagt und klein macht, darum geht es überhaupt nicht, sondern wenn wir wirklich aufrichtig vor Gott kommen, dann zeigt uns Gott unsere Sünden, dann kommen wir an ein Licht, das uns sehr deutlich zeigt, wo bei uns Hochmut, Parteigeist, Stolz, solche Dinge sind. Und wohl uns, wenn wir uns dann vor Gott beugen und noch besser und wichtig, dass wir uns auch vor Menschen beugen, wo es nötig ist und dass wir Dinge in Ordnung bringen. Dann kann der Geist Gottes ganz anders wirken und dann wird auch das Mahl des Herrn für uns alle eine viel tiefere Realität sein und ein viel tieferes Erfahren auch der Gemeinschaft mit dem Herrn und untereinander als ein Leib, als wenn diese ganzen Dinge immer unbereinigt unter der Oberfläche weiter schwären und wuchern. Das ist nicht einfach, wenn man solche Dinge predigt, ihr Lieben. Das muss ich an mich genauso richten wie an alle anderen. Aber es muss gesagt werden, ihr Lieben. Ja? Wir machen unsere Gemeinde kaputt, wenn wir diesen fleischlichen Parteigeist, diesen Geist der Trennungen dulden und nur diplomatisch drüber wegkleistern. Das kann man natürlich auch machen. Aber das geht nicht vor dem Herrn. Vor dem Herrn sind die Dinge offenbar. Und deswegen hilft nur Selbstgericht, Beugung, damit wir nicht gezüchtigt werden müssen vom Herrn. Dazu möchte ich auch vielleicht noch kurz was Seelsorgerliches sagen. Hier steht ein Wort, Paideio, Pädagogik, da ist das Wort Kind mit drin. Züchtigung ist nicht Zorngericht. Ganz wichtig. Da wurden Kinder Gottes vom Herrn weggenommen. Sie mussten sterben, weil sie gesündigt hatten gegen den Herrn. Aber Paulus sagt ganz klar, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. An anderer Stelle, damit der Geist gerettet wird am Tag des Herrn, wird der Leib verdorben. Das heißt, auch schwere Wege mit Gottes Kindern, die Gott mit Gottes Kindern geht, haben nichts mit Zorngericht zu tun, sondern nur mit Züchtigung, die Gott als Kinder, als Vater den Kindern gibt. Ja? Das ist ein Unterschied. Ja? Gott möchte das nicht. Gott möchte, dass wir lieber uns selber vor seinem Angesicht demütigen, dann muss er uns nicht auf solche Weise züchtigen. Aber wenn es sein muss, kann Gott auch, um seine Heiligkeit zu verteidigen, solche Gerichte bringen. Auch das ist wichtig. Wisst ihr, wir dürfen nicht in eine falsche Heilssicherheit kommen. Ja? Es ist gut, dass wir Sicherheit des Heils im Herrn haben. Aber wenn es anfängt, dass Leute mit der Sünde spielen und sündigen und in Sünde leben und meinen, ach, mir kann doch nichts passieren, als Kind Gottes gehe ich doch nie wieder verloren, dann haben wir diese Sache zu einer Lüge gemacht, zu einer ganz gefährlichen Verdrehung. Ja, ich habe das schon gehört. Ja, wenn du bekehrt bist, kannst du sündigen, so viel du willst, du gehst nie wieder verloren. Ja, das ist eine Irrlehre, ihr Lieben. Das ist eine böse Täuschung. Ein Bruder, den ich sehr schätze aus dem Kernbereich der Brüderbewegung, hat mal gesagt, wenn ich so einen sehe, der mit der Sünde spielt und in der Sünde lebt, dann sage ich ihm, du bist unterwegs zur Hölle, wenn du nicht umkehrst von deinem in der Sünde Leben. Da musste ich sagen, Amen, so sehe ich das auch. Ja? Das ist was ganz anderes, dass jeder gottesfürchtige Gläubige in Christus Sicherheit des Heils haben kann, aber nicht Leute, die am Rande leben, die mit der Sünde spielen, die ein zwielichtiges Leben führen. Da warnt die Schrift, irrt euch nicht. Ja? Jeder Unzüchtige, jeder Götzendiener, jeder Meineidige, diese werden das Reich Gottes nicht erben. Ja? Und so müssen wir die Balance auch stehen lassen. Also, es gibt eine Züchtigung, es gibt einen Ernst in unserem geistlichen Leben. Und auf der anderen Seite gibt es auch die völlige Vergebung, die völlige Begnadigung, den Frieden in Christus, der jedem Kind Gottes offen steht. Ja? Und wenn wir das erfasst haben, dann können wir auch zuversichtlich und freudig an dem Mahl des Herrn teilnehmen. Es erinnert uns daran, was der Herr Jesus für uns getan hat, dass unsere Sünden abgewaschen sind durch das Blut. Und ich wünsche es jedem von uns, dass wir doch dieses Mal mir auch bewusster erleben und innerlich beteiligt sind und dankbarer werden für die große Gnade, die Gott uns gegeben hat und auch für dieses Zeichen, das Gott uns gegeben hat, damit wir uns daran erinnern. Ja, so möchte der Herr schenken, dass wirklich auch dieses Wort uns dazu dient, dass wir uns selber prüfen vor ihm, dass wir wirklich näher zum Herrn kommen und auch näher zueinander als Gemeinde. Möge es der Herr in seiner Gnade schenken. Amen.